gegen diese mit dem Marxismus und mit Marx betriebene Rationalisierungsleistung einer falschen, in sich grundverkehrten Gesellschaft möchten wir an diesem Wochenende das Konzept Materialismus diskutieren. Ein Konzept Materialismus, das allererst ernst nimmt, was Karl Marx im Kapital als Untertitel seines Werkes schreibt, nämlich, dass es eine Kritik der kapitalistischen politischen Ökonomie ist. Es gilt ein Denktypus von Kritik, von dem Rationalisierungstypus der Theorie abzugrenzen, das eine gegen das andere zu pointieren, um mit dem Materialismus von Marx, mit dem Marxismus als einer Legitimationswissenschaft endgültig zu brechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, an Ostern 2002 fand in Freiburg der Kongress an die deutsche Wertarbeit, der Wert, das Kapital, die Kritik statt, dessen Intention Joachim Bruhn gerade eben zu pointieren versuchte. Erfreulich war zunächst, dass dieser Kongress überhaupt stattfinden konnte. Schließlich waren als Redner einige Redaktionsmitglieder der Zeitschrift Bahamas geladen, was in anderen Städten wiederholt zu ernsthaften logistischen Problemen in der Vergangenheit führte. Immerhin hatte die Zeitschrift und in modifizierter Form auch die ESF hier aus Freiburg, die den Kongress organisierte, einst dazu aufgerufen, den Kampf der NATO gegen den internationalen Terrorismus bzw. den islamistischen Dschihad zu unterstützen. So aber herrschte eitel Sonnenschein während des Kongresses und unter den zahlreichen, zum Teil auffällig jungen, zugereisten Gästen. Erfreulich auch, dass sogar so viel Spontanität und Praxis möglich war, um eine kleine Solidaritätsdemonstration für Israel und zur Freiburger Synagoge zu starten. Wie wichtig derartige Aktionen sind, belegte das Osterwochenende selbst, als es europaweit und eben auch in Freiburg zu einer Welle antisemitischer Vorfälle kam. Nun, ich will nicht verhehlen, dass mich teilweise das Gefühl beschlich, hier manifestiere sich eine neue Gefolgschaft junger, identitätssuchender Postautonomer zu einer als Kritik hochstilisierten Denkfigur, die sich als the most radical chick possible ausgibt und über klare Frontstellungen zu verfügen glaubt. Im Folgenden sollen deshalb einige der Grundannahmen des Konzept Materialismus, wie es die Initiative Sozialistisches Forum verstanden wissen will, durchaus kritisch beleuchtet werden. Nicht behandelt werden die Tagesveranstaltungen des Kongresses, die meinen Informationen zufolge überwiegend interessant und als gelungen empfunden wurden. Sie handelten vom Begriff des Subjekts, des Antisemitismus und des Faschismus zum Begriff der Kritik und des Wertes. Diese Veranstaltungen sind dokumentiert auf einer CD, deren Bezugsquelle ich am Ende durchgebe. Im Folgenden konzentriere ich mich auf den Begriff der Kritik bzw. auf die Erkenntniskritik, wie sie insbesondere die ESF in jüngster Zeit verstärkt gegen eine angeblich affirmative linke Theorie oder auch Wissenschaft in Anschlag zu bringen versucht. Erinnert sei beispielsweise an die im hauseigenen Saira Verlag herausgegebene Kritik der Krisisgruppe »Der Theoretiker ist der Wert«. Ihr hört im Folgenden deshalb zunächst einige wenige Minuten Auszüge aus einem Referat, das die Wildcat-Gruppe wenige Tage vor dem Kongress in Freiburg hielt. Titel »Zur Kritik der neuen deutschen Wertkritik zum Elend der antideutschen Linken«. Danach servieren wir Auszüge aus der Eröffnungsveranstaltung des Kongresses »Der Begriff des Kapitals«, in der Manfred Dahlmann von der Initiative Sozialistisches Forum und Michael Heinrich von der Zeitschrift Brokler und auch Autor von dem Buch »Die Wissenschaft des Wertes« ihre Standpunkte vertraten. nun die Gruppe Wildcat und ihr Freiburger Ableger So What versuchten, das anspruchsvolle Unterfangen zu realisieren, die Kritik an der antideutschen Kriegsbefürwortung mit einer Kritik der antideutschen Wertkritik zu verbinden. Für die Wildcat kommt die Kriegsbefürwortung nicht von ungefähr, sondern ihrer Meinung nach resultiere sie letztendlich aus den falschen Grundannahmen dieser Wertkritik. Allerdings tauchte hier das erste Problem in diesem Vortrag auf, denn man konnte mit diesem Ansatz nicht erklären, warum im einen Falle der neuen deutschen Wertkritik, also im Falle der Bahamas und der ISF, der Krieg befürwortet wurde, im anderen Falle der Gruppe Krisis eben nicht. Lassen wir dieses Problem einmal außen vor. Zuerst referierte man die grundlegenden Positionen der neuen deutschen Wertkritik, zu der ja sowohl Bahamas-Krisis und auch die ISF gezählt wurden, und kritisierte die Essentials, als da wären Ablehnung des Arbeiterbewegungsmarxismus und des Klassenkampfes, die Annahme einer gesellschaftlichen Synthesis durch den Wert, der Begriff des automatischen Subjektes sowie des Fetischismus. Nun, diese Punkte möchte ich jetzt hier weiter nicht anführen, es sei auf die Homepage der Wildcat am Ende der Sendung noch einmal verwiesen. Da gibt es einen längeren Text zu diesen Essentials. Ich möchte mich konzentrieren auf den Punkt Erkenntniskritik, denn der bringt uns dann nachher wieder mit der Diskussion von Manfred Dahlmann und Michael Heinrich zusammen. Jetzt also zu Wildcat und ihrer Kritik am Freiburger Kritikbegriff bzw. ihrem Konzept der Erkenntniskritik.
Beim ISF geht so oder ist die Behauptung, dass, das ist mal der zentrale Vorwurf an die Krisisgruppe, sie vernachlässigen den Zusammenhang zwischen Warenform und Denkform. Man müsse also das mit berücksichtigen, dass unser ganzes Denken, die Form, in der wir denken, die Kategorien, bis hin zu der Vorstellung überhaupt von Identität, dass das ja selber nur ein Reflex, ein Produkt der Gesellschaftlichkeit, genauer gesagt, eben der Tatsache ist, dass wir unseren Zusammenhang über Geld herstellen oder dass Geld den Zusammenhang herstellt. Nicht, das wird dann hochphilosophisch wird dann gesagt, also dass die Formen des Geldes sind eben dann auch die Formen der Synthesis im Denken. Das sind dann so Formulierungen aus der alten Philosophie. Jetzt hat man natürlich ein Problem. Wenn also die Denkform, also die Art und Weise, wie wir denken, wenn das selber schon von dieser Gesellschaft bestimmt ist, wie kann ich das überhaupt wissen? Ich mache eine Aussage, ich sage, die Denkform, also die Form, in denen ich denke, sind bestimmt von der Gesellschaft. Ich vergleiche also mein Denken mit der Gesellschaft. Das kann doch nur jemand tun, der außerhalb steht. Der muss sich doch sozusagen mein Denken angucken können und der muss sich die Gesellschaft angucken können, so wie sie ist. An und für sich, würde man in Köln sagen. Das kann nur der liebe Gott sein. Derjenige, der denkt, kann das ja nicht. Er unterliegt ja immer schon diesen Denkformen. Das ist im Grunde, ja, es ist ein ganz einfacher Widerspruch, der ist auch nicht so schwer zu verstehen. Der ist ja auch in der Philosophiegeschichte x-mal durchgekaut worden. Das ist überhaupt nicht spannend. Die Frage ist aber nur, warum passiert der immer wieder? Oder warum, weil ich meine, das in diesem Büchlein zur Kritik mit Kurz, da sagt das ISF auch, ja, wir wissen, da ist eine Aporie, aber es kommt halt nichts. Dann kommt irgendwie der Verweis, dass irgendein berühmter Mensch da auch schon mal was drüber geschrieben hat. Na Gott, das löst die Aporie nicht auf. Also eine Aporie ist eine Selbstaufhebung, also wenn man dieses Fremdwort hier benutzt. Also dass die sozusagen, ihr kennt doch dieses schöne Beispiel, diesen bekannten Satz, wenn ein Kreter sagt, alle Kreter lügen. Das ist so in banaler Form diese Aporie. Wenn ein Kreter sagt, alle Kreter lügen, dann entweder er sagt die Wahrheit, dann stimmt der Satz nicht, oder er lügt, dann stimmt es nicht, dass alle Kreter lügen. Also man kommt so und so nicht raus. Das Ganze ist, sagen wir mal, dem liegt natürlich was Reales zugrunde, nämlich die Frage, klar, auch die Art und Weise, wie wir denken, hat natürlich was mit der Gesellschaft zu tun, ist davon bestimmt. Und es ist auch sinnvoll, sich genauer mal anzugucken, wie Denkformen aussehen. Was der Fehler hier ist, das ISF macht da ja auch so eine völlige Entgegensetzung von Theorie und Kritik. Der böse Robert Kurz, der macht Theorie, und das ISF, das macht halt die reine Kritik. Da wird der Begriff der Theorie totalisiert auf alles Denken. Und dann kommt man in solche Aporien rein. Was ja völlig richtig wäre und richtig ist, das ist Wissenschaftskritik zu machen. Das heißt, die geltenden Formen von Wissenschaft, von Denken, die zu kritisieren und auch zu zeigen, wie sie mit der Gesellschaftlichkeit zusammenhängen, wie sie daraus hervorgehen. Da gibt es auch Ansätze, das ist auch wichtig, das wird im Grunde auch viel zu wenig gemacht heute. Heute ist ja im Grunde so die halbe Linke an der Universität, ohne überhaupt nochmal auf die Formbestimmtheit von Wissenschaft zu reflektieren. Also das was ja irgendwie, wo es Ansätze zu gab, das denke ich, ist heute teilweise so einem sehr akademischen Diskurs, der sich darin gefällt, eben in dieser akademischen Rolle gewichen. Das heißt, also das wäre erstmal die eine Seite, dass es erstmal ein Widerspruch in sich ist, sowas zu behaupten. Es wird dann teilweise noch ein bisschen absurder, dass nämlich dann diese Formulierungen weitergehen in die Richtung, wenn die Menschen denken, dann denkt der Wert oder dann denkt das Kapital oder dann denkt die Wertform in ihnen. In mir denkt sich der Wert. Kommt der Wert zu seinem Selbstbewusstsein. Meine Güte, also das sind wirklich genau das Schlechte an der Philosophie, nämlich aus menschlichen Eigenschaften Subjekte zu machen. So ganz grundlegend könnte man sagen, der Grundfehler der Philosophie ist immer aus Qualitäten am Menschen ein Substantiv zu machen, aus Eigenschaftswörtern Substantiven. Was ist ein Mensch? Klar, die tun vieles. Die handeln, die spielen, die lachen, die weinen. Ab und zu machen sie sich auch was bewusst und ab und zu denken sie. Der Philosoph geht sofort hin und sagt, der Mensch denkt, das Denken denkt in ihm. Das heißt, nicht das wirkliche Subjekt zu nehmen, was eine Einheit von Körperlichkeit, von Geistigkeit, von allem Möglichen ist. Das heißt, nicht die wirklichen Subjekte zum Ausgangspunkt zu nehmen, von ihnen radikal auszugehen, sondern man geht im Grunde von Ideen aus. Man macht Ideen zu Subjekten. Das ist so der ganze Streit auch im Grunde damals irgendwie von Marx mit den Junghegelianern gewesen, der wiederholt sich hier auf absurde Weise, dass ständig Ideen zu Subjekten gemacht werden, ob es jetzt die Geschichte oder der Wert oder das Denken ist, das wird ja als Subjekt genommen und nicht der wirkliche Mensch, nicht die wirklichen Menschen, was sie tun. Es kann ja sein, dass sie falsch denken, aber dann denkt immer noch kein falscher Gedanke in ihnen, sondern das tun sie dann immer noch selber.
Ja, soweit ein Vertreter der Gruppe Wildcat aus Köln auf einer Veranstaltung hier in Freiburg zur Kritik der Freiburger ISF. Und von dieser ISF hört ihr jetzt Manfred Dahlmann, der natürlich nicht reagiert, jetzt in dem Falle auf hier den Wildcat-Vertreter, sondern er greift vor seine Kritik an Michael Heinrich und insgesamt auch pointiert ja einige Essentials einer materialistischen Wissenschaftskritik und eben dabei auch dem Wissenschaftsbegriff, den er Michael Heinrich unterstellt.
Der Kritikbegriff von Michael Heinrich ist ganz explizit ein wissenschaftlicher, allerdings alles andere als einem Wissenschaftsbetrieb gängiger. Die Besonderheit besteht im Wesentlichen darin, dass er bei ihm die wissenschaftsüblichen Aversionen gegenüber Hegelscher Begrifflichkeit, insbesondere den Totalitätsbegriff, so nicht zu finden sind. Vor allem sein Verständnis von Kritik als in der Form der Darstellung, hegelsch gesprochen, als in der Darstellung aufgehobenes Verfahren, geht auf diesen im gängigen Wissenschaftsbetrieb als spekulativ oder Schlimmeres verrufenden Philosophen zurück. Dieser Form der Kritik ist klar, dass ein lauthals auftrumpfender, marktschreierischer Moralismus, der sich ständig auf die allgemeinen Interessen aller Entrechteten und Ausgebeuteten beruft, mindestens ebenso wenig mit wirklicher Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse zu tun hat, wie ein Zurückziehen auf die angeblich wertneutrale Position eines nur mehr oder weniger beteiligten Beobachters. Und wo ich schon einmal bei den Gemeinsamkeiten bin, sachlich gibt es wenig, was ich an Heinrichs Marx-Interpretation, soweit ich sie kenne, und die Kenntnis bezieht sich im Wesentlichen auf sein Buch Die Wissenschaft vom Wert, auszusetzen hätte. Und weiter mit den Gemeinsamkeiten. Dass Marx durch und durch ambivalent argumentiert, unter anderem als ein Arbeitswerttheoretiker, der doch an anderen Stellen explizit auf keinen Fall sein will, auch da bin ich völlig d'accord. Aber, und hier will ich mal beginnen, meine Bedenken zu äußern, diese Ambivalenz trifft insbesondere auch Marxens Wissenschaftsbegriff und, um das hier gleich zu erweitern, den Wissenschaftsbegriff von Hegel ebenfalls. Beide verwenden ihn in einem Sinne, der dem modernen Positivismus und Empirismus manchmal sowohl entspricht, ihm in vielem dann aber auch zentral widerspricht. Genau hier also, in dem im Titel seines Buches schon explizit gemachten Wissenschaftsbegriff, bringt Heinrich eine Eindeutigkeit ins Spiel, die es bei Marx so nicht gibt, oder besser, ohne Bezug auf diesen Marx ausgedrückt, denn schließlich ist der wohl kaum als autoritative Instanz zu verstehen, die über Wahrheit und Irrtum entscheiden könnte. Also Heinrich bekundet ganz bewusst seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Community, die einer materialistischen Kritik aber, und ich glaube, da unterscheiden wir uns grundlegend, selbst zum Gegenstand der Kritik werden muss, und zwar in einer Form, die alles andere als nur die Anwendung und Gegenstand von Wissenschaft betreffen. Unter Wissenschaft kann man nun vieles verstehen. Unstrittig dürfte aber sein, dass es sich bei dieser Denkform um eine Vorstellung handelt, die meint, eine Übereinstimmung des Denkens mit der Wirklichkeit ließe sich mittels eines Verfahrens erzielen, das seine Kategorien, Bestimmungen, Methoden, Daten etc. einer allgemeingültigen, dem Satz der Identität verpflichteten, objektiven Gesetzmäßigkeit unterwirft. Dem Wissenschaftler geht es, vermittelt über Messungen in der Realität oder im Experiment, darum, das Wesen der Erscheinungen dem Bewusstsein zugänglich zu machen, um so die Natur zum Wohle des Menschen gestalten zu können. Für die hier zur Debatte stehende Darstellung des Prozesses kapitalistischer Vergesellschaftung durch den Wert heißt das dementsprechend, ausgehend von einer allgemeinen Bestimmung, also dem Wert als dem Ausdruck eines bestimmten Verhältnisses zweier Waren zueinander, wird zu immer konkreteren, das heißt der empirischen Wirklichkeit immer adäquateren Bestimmungen fortgeschritten, bis schließlich der Gesamtprozess der ökonomischen und natürlich politischen Reproduktion und auch das dürfte von Michael Heinrich auch nicht bestritten werden, es sind nur seine Themen nicht, der moralischen, ästhetischen oder sonstigen Reproduktion der Gesellschaft beschrieben ist. Das heißt, klassisch ausgedrückt, im Aufstieg vom Allgemeinen zum Konkreten werden die gesellschaftlichen Verhältnisse auf den Begriff gebracht. Kritisch darf dieses Verfahren heißen, weil diese Darstellung dann, wenn sie sich wirklich auf ihren Gegenstand eingelassen hat, gar nicht anders kann, als den Kapitalismus als das darzustellen, was er ist. Als Veranstaltung, die zwar von uns inszeniert und getragen wird, die sich aber schon längst jeder Kontrollierbarkeit entzogen und ein Eigenleben angenommen hat, dem wir uns zu unterwerfen haben. Ich weiß nicht, ob Michael Heinrich auch dieser Ausdrucksweise zustimmen würde, sachlich aber dürften wir hier wieder mal kaum Differenzen haben. Die Aufgabe des Wissenschaftlers und auch des Kritikers kann es des Weiteren nicht sein, Patentrezepte zu liefern, wie man diesen gesellschaftlichen Zustand überwindet. Und auch nicht einmal kann der Wissenschaftler sich anmaßen, festzustellen, dass dieser Zustand überhaupt einen Skandal darstellt, der abgeschafft gehörte. Dies festzustellen hat man aus dieser Perspektive den Bürgern schon selbst zu überlassen. Oder anders, wer Masochist ist und sich gerne ausbeuten lässt, dem ist nun wirklich nicht zu helfen. Jedenfalls, und darin besteht eigentlich die Kernaussage des Buches von Michael Heinrich über den Wert, eine Geschichte, die aus sich heraus auf irgendeinen Zustand drängen würde und der theoretisch irgendwie antizipiert werden könnte, eine solche Geschichte gibt es nicht. Sie ist nur als Ideologie zu haben. Ein solches Geschichtsverständnis ist somit Projektion. Und eine der Ambivalenzen von Marx, die man endlich hinter sich lassen sollte, ist die zumindest stellenweise auch in seinem Spätwerk noch durchschimmernde Geschichtsphilosophie. Und nun bin ich wieder da, wo ich eingangs schon war, bei meinem Versuch zu erläutern, worin ich mich von Michael Heinrich unterscheide, gelange ich zur ausdrücklichen Zustimmung. Um nun das Maß voll zu machen, selbstredend lehne ich auch jede esoterische und religiöse Identifikation ab und erkenne den Wert der empirischen und logischen wissenschaftlichen Verfahren an, wenn es darum geht, eine Barriere gegen allgemeine Sinnstiftungen und teleologische Vorstellungen jeder Art aufzubauen. Wobei ich mir jedoch die nicht auf Michael Heinrich gemünzte Bemerkung nicht verkneifen kann, dass diese Barriere seitens der Wissenschaftler immer löchriger zu werden scheint. Hatte schon Einstein ein ziemlich lockeres Verhältnis zur Religionskritik in seiner bekannten Feststellung etwa Gott würfelt nicht, so gelten heutzutage im Allgemeinen die Entwicklungen der theoretischen Systeme aus dem 19. Jahrhundert zwar allesamt als metaphysisch, das heißt wissenschaftlich als überholt, mit einer einzigen, aber für mich bezeichnenden Ausnahme. Der Darwinismus ist mittlerweile dermaßen zur Grundlage von Wissenschaftlichkeit überhaupt avanciert, dass eine evident teleologische, geschichtsphilosophische Grundausrichtung, ausgedrückt im Survival of the Fittest, gar nicht wahrgenommen wird. Aber was kümmert Wissenschaftler innere Folgerichtigkeit? Ihnen geht es ja vor allem anderen um nichts anderes als rein pragmatische Problemlösungen. So wie etwa in der Gentechnik. Meine Frage an Michael Heinrich, der mit diesem biologistischen Unfug der Übertragung eindeutig ökonomischer Kategorien in die Natur zugegebenermaßen nichts zu tun hat, aber lautet: Was wird aus der in der Form der Darstellung enthaltenen Kritik, wenn der Kapitalismus seine Subjekte in einer Weise konstituiert, die jeden Einspruch des Subjekts gegen was auch immer, und sei es die klassische Logik, der gemäß dort, wo A ist, nicht auch nicht zugleich auch nicht A sein könne, die Subjekte also in einer Weise konstituiert, die alles, was zu einem Willen nach Überwindung als falsch oder schlecht erkannter Verhältnisse führen könnte, in ein Verfahren transformiert, das nichts anderes dynamisiert und am Leben erhält, als eben den Prozess kapitalistischer Verwertung des Werts. Unterstellt, diese Frage wäre mit Ja zu beantworten, dann ist das Schicksal solcher Art Kritik durch Darstellung besiegelt, ungewollt, aber mit Notwendigkeit affirmiert sie den Kapitalismus. Dies ist die Grundaussage meiner Kritik und die will ich im Folgenden an einigen Punkten noch erläutern.
Ja, dazu lassen wir Manfred Dahlmann von der ISF nicht mehr kommen. Die Zeit haben wir nicht. Es sei auf die CD-ROM verwiesen. Das war jetzt also im Groben die Kritik der ISF an Kritik als wissenschaftliche Darstellung. Nun, wie hat also eine nicht-affirmative Kritik nach Maßgabe der ISF auszusehen? Ihr hört jetzt noch ganz kurz Manfred Dahlmanns durchaus sympathische und auch empathische Schlusssequenz.
Kritik, so wie wir sie verstehen, gesteht zu, dass es sich bei logischen Widersprüchen zwar meist tatsächlich um Denkfehler, Dummheiten also handelt, aber eben nicht immer. Nämlich dann nicht, wenn es um das Kapital geht, als einer in sich abstrusen Veranstaltung, die nur dank hanebüchener Rationalisierungen sich ihre Legitimität verleihen kann. Doch hier steckt auch ein diffiziles Problem. Auf welche Instanz berufe ich mich eigentlich, wenn ich in dieser Form vom Kapital rede? Die Frage bleibt offen, was der Standpunkt einer Kritik sein kann, die anerkennen muss, dass die Wirklichkeit sich um die Widersprüche und erst recht die logischen überhaupt nicht weiter kümmert. Und der auch die Form der Darstellung den kritischen Standpunkt nicht zu verbürgen vermag. Ich muss und will es kurz machen, festzustellen ist, Diese Gesellschaft hat eine Vielzahl von Strategien und das in allen Lebensbereichen entwickelt, die ermöglichen, den Skandal ihrer Existenz zu verwischen. Die Verwissenschaftlichung des Lebens ist nur eine davon. Die Kulturindustrie und hier nicht nur Hollywood und die Medien, sondern zentral die einen mittlerweile überall belästigende Waren, das heißt Werbeästhetik auch. Eigentlich kann man keine Tageszeitung, keinen Beitrag im Radio oder Fernsehen mehr ertragen, ohne aus Gründen des schlechten Geschmacks, des guten Geschmacks, eigentlich ausrasten zu müssen. Das Schlimme ist, dass keiner ausrastet, denn jeder weiß, dass ihm dann die Psychiatrie droht. Ich behaupte, mich dabei der Gefahr aussetzend, als Metaphysiker gescholten zu werden, ohne eine bewusst konstruierte und ausgewählte, die existierende Gesellschaft transzendierende Instanz, die die positiv bestehende Gesellschaft negativ überschreitet, lassen deren Immunisierungsstrategien und Entskandalisierungen sich nicht re-skandalisieren und lässt sich Kritik nicht vernünftig formulieren. Diese Instanz kann nur in den Individuen je selbst liegen. Eine objektive, allgemeingültige Transzendenzbehauptung ist und bleibt Ideologie. Mit dem Skandal verhält es sich deshalb exakt so wie mit dem Wert. Er ist so wenig eine Eigenschaft einer objektiv gegebenen Situation, wie der Wert Dingen von Natur aus zukäme. Wir schreiben den Dingen Wert und den Verhältnissen ihre Unhaltbarkeit zu. Alles kommt darauf an, dies mit wirklich vernünftigen Gründen zu tun. Daraus folgt des Weiteren, es geht auch ohne Parteilichkeit nicht. Parteilichkeit nicht im Sinne eines Klassenstandpunktes oder einer Kaufhausmoral im Sinne einer Parteinahme für alle Unterdrückten. Jede Verallgemeinerung birgt ein Problem bezüglich ihres Realitätsgehaltes. Ziel der Kritik kann nur die Zerstörung jeder Identifikation mit einem Allgemeinen sein. Aber nicht, wie Foucault in der Nachfolge Nietzsches schwadronierte, im Sinne einer Überwindung des Subjekts, sondern ganz im Gegenteil, seiner Stärkung, auf das es, befreit vom Zwang, seine Reproduktion sich erst noch durch Arbeit verdienen zu müssen, sich seine Welt tatsächlich der Vernunft gemäß zu setzen vermag. Parteinahme meint natürlich auch mehr als die Parteinahme nur für sich selbst, die ist schlicht selbstverständlich. Daraus ein politisches Programm zimmern zu wollen, kann man den dafür bezahlten Parteistrategen überlassen. Zumindest solange bis die Macht nicht da ist, die ihnen ihr Handwerk legt. Unsere Parteinahme gilt selbstredend vor allem den Opfern der Kapitalisierung, aber eben nicht in dem instrumentellen Sinne dieser Parteistrategen, den man daran erkennt, dass für sie Opfer immer Opfer bleiben und zu bleiben haben. Parteinahme muss heißen, die Opfer zu Tätern werden zu lassen. Woraus sich unmittelbar die Frage ergibt, Täter wofür? Womit wir wieder bei Transzendenz, bei der Metaphysik angelangt wären, aus deren Kritik wir uns die Berechtigung zu unserer Kritik immer wieder neu erobern müssen. Als allgemein verbindliche aus sich selbst heraus ist diese Kritik nicht zu haben, sondern nur ausgehend von individuellen, persönlichen Situationen und deren Konfrontation mit den gegebenen Zuständen in Deutschland. Hier muss jeweils neu die transzendentale, das heißt über diese Gesellschaft hinausweisende und parteilich an dieses hinausweisende gebundene Setzung stattfinden. Gerichtet sein muss die Kritik gegen die Grundhaltung des Kritisierten, gegen die grundsätzliche Logik seines Denkens und Handelns, die ihn den Kapitalismus affirmieren lässt. Es kann jedenfalls dabei nicht um einen argumentativ ausgetragenen, herrschaftsfreien Diskurs gehen. Denn wenn es um Argumente ginge, um eine real existierende, allgemeinverbindliche Vernunft, dann gäbe es den Kapitalismus ebenso wie irgendeine Form von Religion schon längst nicht mehr.
Soweit Manfred.